Josua 22, wir hören die ersten Verse. Damals rief Josua die Rubeniter und Gaditer und den halben Stamm Manasse zu sich. Und er sprach zu ihnen: Ihr habt alles gehalten, was euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten habt, und habt meiner Stimme gehorcht in allem, was ich euch geboten habe. Ihr habt eure Brüder während dieser langen Zeit nicht im Stich gelassen bis zu diesem Tag. Und habt getreulich festgehalten an dem Gebot des Herrn eures Gottes. Weil nun der Herr, euer Gott, eure Brüder zur Ruhe gebracht hat, wie er ihnen verheißen hat, so kehrt jetzt um und zieht hin in eure Zelte, in das Land eures Erbteils, das euch Mose, der Knecht des Herrn, jenseits des Jordans gegeben hat. Nehmt euch nur sehr in Acht, dass ihr das Gebot und das Gesetz tut, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und auf allen seinen Wegen wandelt und seine Gebote befolgt und ihm anhängt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und Josua segnete sie und entließ sie, und sie gingen zu ihren Zelten.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Ja, liebe Gemeinde, vor einigen Wochen saß ich mit zwei ganz lieben Geschwistern zusammen. Sie sind so Mitte 50 ungefähr und ein Vorbild an Treue, an Gastfreundschaft, an praktischer Liebe, an Geduld. Und wir sprachen über den Gemeindeverband, zu dem sie mit ihrer Gemeinde gehören, und bestimmte besorgniserregende Entwicklungen da drin, die ihnen nicht bekannt waren. Und ich wies darauf hin, dass einer der Leiter, eine wirklich Orientierungsfigur in diesem Hintergrund, sehr fragwürdige Allianzen macht, um es mal vorsichtig auszudrücken, mit sehr fragwürdigen Partnern inzwischen zusammenarbeitet und in sehr fragwürdigen Gremien inzwischen agiert. Und der Mann war sehr aufgebracht darüber, weil er es noch niemals gehört hatte. Und er ging zu seiner Frau und erzählte ihr das. Und meinte: Hast du das mitgekriegt, dass das so ist? Und sie sagte: Jeder schaue auf sich selbst. Und dann begann bei mir das nervöse Zucken. Und ich meinte: Liebe Schwester, soll ich meines Bruders Hüter sein? Ja, das soll ich. Ja, das soll ich. Und natürlich lag ein Stück Wahrheit in dem, was sie gesagt hat. Schau nicht immer zuerst auf die anderen, schau erstmal auf deine Baustellen, auf deine Probleme. Aber in diesem Zusammenhang war das natürlich eine dramatische Fehleinschätzung. Und ich habe versucht, das Gespräch dann weiterzuführen, zu sagen: Guck mal, es geht doch nicht darum, dass wir irgendjemand etwas Privates vorwerfen, dass er auch mal einen Fehler gemacht hat, sondern es geht um die Gemeinde Gottes hier. Es geht nicht um die Person XY dort, sondern es geht darum, dass wir Sorgen haben, dass die Gemeinde Gottes Schaden nimmt. Durch bestimmte neue Lehren, durch bestimmte Bündnisse. Darum geht es. Und sie sagte: Ja, wir sollen auf unsere eigene Gemeinde immer schauen. Jeder schaut auf seine Gemeinde, und wir haben schließlich Leiter. Und dann sollen wir auf Gott vertrauen. Und so sehr die beiden wirklich in so vielen Punkten ein Vorbild sind, das war trotzdem immer noch eine grandiose Fehleinschätzung. Was gehen mich die anderen an? Was gehen uns hier schon die anderen Gemeinden an? Wir sitzen hier über den Dächern Hannovers. Die Gemeinde floriert. Es geht voran. Bibeltage stehen an. Diakone wurden gerade eingesetzt. Neue Glieder werden aufgenommen. Andere werden bald aufgenommen. Was müssen wir auf andere Gemeinden schauen? Wir haben doch hier genug zu tun in Hannover. Oder wir in Bielefeld. Was sollen wir auf andere schauen? Gut, mit Hannover, mit Brandenburg, mit Wittgenstein, da sind wir ja noch verbunden. Aber was sollen wir auf die anderen Gemeinden schauen? Was geht es uns an? Und Gottes Wort macht uns klar: Schau auf die anderen, wenn du Gottes Gemeinde lieb hast. Bau an dem Ort, wo Gott dich hinstellt, natürlich. Da ist deine erste Verantwortung. Aber wenn du den Herrn lieb hast, und wenn du seine Gemeinde lieb hast, dann kann dir nicht egal sein, was woanders geschieht. dann kann es dir nicht egal sein. Und darum geht es in unserem heutigen Predigttext, in Josua 22. Und es ist ein Text, der leider sehr selten gepredigt wird und der doch so wertvoll ist. Und so ist auch der Titel der heutigen Predigt: Deine Mitverantwortung für Gottes ganze Gemeinde. Deine Mitverantwortung für Gottes ganze Gemeinde. Wir wollen aber zuerst einen kurzen Blick darauf werfen, was bisher geschah. Da wir in Kapitel 22 heute starten, ist es wichtig, dass wir wissen, was zuvor geschehen ist. Was ist der Zusammenhang, was ist der Kontext des Ganzen? Wir wissen, im Buch Josua geht es darum, Gott führt sein Volk nach Hause. Er hat in dieses Land verheißen, schon den Vorvätern, und über einen langen, langen Weg führt er sie. Erst ist Israel nur eine Familie, dann wird es ein Volk. Sie landen in Ägypten erst als Segen und schließlich als Sklaven. Und Gott hört auf ihre Hilferufe, auf ihre Not und führt sie heraus durch den Mose und versorgt sie und bewahrt sie, und sie antworten ihm mit Murren. Sie antworten ihm mit Murren. Sie sind wirklich schwer erziehbare Kinder, höchstens noch zu toppen von uns selber. Und deshalb führt er sie nicht direkt nach Hause, sondern baut 38 pädagogische Jahre ein, so könnte man das sagen. Und diese 38 pädagogischen Jahre, die dafür sorgen, dass die Generation, die ausgezogen ist, die erwachsene Generation, die streitbare Generation, so wird es dort genannt, dass sie sterben müssen. Und die Generation, die jetzt in dieser Zeit heranwächst und die im Buch Josua die menschliche Hauptrolle spielt, sie sind davon geprägt. Unsere Eltern durften nicht ankommen. Sie sind damit aufgewachsen. Sie werden das wahrscheinlich schon relativ früh gelernt haben. Wir sind zu Hause bald. Gott führt uns dahin. Wir sind schon unterwegs. Das prägt unser ganzes Leben. Wir werden geboren auf Reisen. Und wir lernen irgendwann, unsere Eltern kommen nicht an. Wenn wir zu Hause sind, dann sind unsere Eltern tot. Warum? Weil sie Gott nicht vertraut haben, weil sie immer wieder gegen ihn gemurrt haben. Und wir können nur erahnen, wie das eine ganze Generation prägt. Ja, wir kommen nach Hause. Bei uns erfüllt sich diese Verheißung Gottes, wirklich nach Hause kommen, ein eigenes Land haben, nicht mehr Sklaven sein, nicht mehr herumziehen müssen. Aber wir sind ohne die ältere Generation. Wir sind ohne die weisen Ratgeber und wir müssen jetzt unterwegs noch ja so viel wie möglich bei denen auftanken, weil die haben so eine harte Lektion gelernt. Ihr werdet nicht mehr ankommen, aber eure Kinder. Was liegt auf dieser jungen Generation? Wie gesagt, wir können es nur erahnen. Aber es hat sie massiv geprägt. Massiv geprägt. Sie haben sehr viel daraus gelernt. Das zeigt sich im Buch Josua durchgehend. Und Gott setzt den Josua als neuen Leiter und Anführer des Volkes ein. Damit beginnt das Buch Josua, dass er es nochmal so bekräftigt und ihn zurüstet und sagt ihm, was ist jetzt wichtig? Ihr kommt nach Hause, aber zu Hause, da wohnt schon wer anders. Und ihr sollt Gericht vollstrecken an denen. Das heißt, ihr kommt an und es ist Krieg. Es wird jahrelang Krieg sein. Und was ist dann besonders wichtig? In solchen Krisenzeiten. Das ist Josua 1, Vers 7. Kurz vor dem Lesungstext von vorhin. Sei du nur stark und sehr mutig, übersetzt der Schlachter. Und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz Gottes handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben und auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Er sagt ihm, mit Blick auf die nächsten Jahre, die herausfordernd werden, achte auf mein Wort, halte geistliche Balance, das heißt weder zur Rechten noch zur Linken abweichen. Fall nicht in geistliche falsche Extreme. Bleib nicht bei einem Mittelmaß, aber finde die Ausgeglichenheit, die Gott in seinem Wort vorgibt. Wir würden heute sagen, werde weder total gesetzlich noch ein Liberaler im geistlichen Sinne, sondern sei wirklich bibeltreu. Das bedeutet das. Und das schaffst du nicht auf einmal. Das ist eine beständige Arbeit. Und das brauchst du jetzt als Anführer des Volkes in diesen speziellen Zeiten, in Kriegszeiten. Und er führt sie. Und Josua setzt die Kundschafter ein, die dann auf Rahab treffen. Wir kennen den Bericht. Und dann führt Gott sie tatsächlich über den Jordan. Und immer wieder, das ist auch ein roter Faden im Buch Josua, sollen sie Denkmäler bauen. Es geht um eine Erinnerungskultur. Mit Blick auf die nächste Generation. Gott sagt immer wieder, baut hier ein Denkmal. Und wenn eure Kinder fragen, was hier los war, erklärt es ihnen. Erklärt, was Gott hier gemacht hat. Oder zeigt auch auf, was hier Schlimmes geschehen ist. Und Israel wird vorbereitet, sie werden beschnitten, sie feiern das Passa und dann geht es los. Die erste Schlacht um Jericho. Und Gott macht ganz deutlich, wer hier die Schlacht führt. Denn nicht die Posaunen haben die Mauern Jerichos umgeworfen, das behauptet die Bibel auch nicht, sondern Gott selbst hat die Mauern umgeworfen und macht deutlich, ich führe hier die Schlacht. Meine Leute sollen kämpfen und das tun sie da auch. Aber ich führe letztlich die Schlacht und ich schenke den Sieg. Und schon da läuft etwas gewaltig schief. Da gibt es dann den Diebstahl des Achan. Also er holt sich Kriegsbeute, die verboten ist, eindeutig. Gott hat klar gesagt, was erlaubt ist, was verboten ist, jetzt hier in Jericho. Und jemand hält sich nicht dran. Und auch das ist jetzt für den Bericht, den wir gleich studieren, sehr, sehr wichtig. Denn Israel lernt, dass sie mit davon betroffen sind. Sie können nicht sagen, naja, das ist der Achan. Du kannst ja nicht alle über einen Kamm scheren, Gott. Und Gott sagt, Moment. Ihr seid mein Volk. Ich stelle euch in eine Gemeinschaft. Und umso näher ihr an dem Achan dran seid, tragt ihr Verantwortung. Und letztlich trägt das ganze Volk eine Mitverantwortung. Und die sieht so aus, dass Menschen aufgrund dieses Diebstahls sterben müssen. Und Israel muss es bereinigen. Es muss aufgeklärt werden. Ihr tragt eine Verantwortung mit dafür. Könnte ich sagen, das war der eine, da können wir auch nichts für. Ihr tragt eine Mitverantwortung. Und dann wird schließlich Ai doch eingenommen. Und Gott stellt ihnen danach nochmal Fluch und Segen gegenüber. Das, was er in 5. Mose 28 schon getan hat. Und macht ihn nochmal deutlich, jetzt, wenn ihr im Land seid, kommt es darauf an, dass ihr mir treu seid, dass ihr mir gehorsam seid, dass ihr es ernst meint. Und dann werde ich euch äußerlich segnen. Und dieser äußerliche Segen, wenn wir uns fragen, warum ist das so wichtig? Es ist eine Krücke, könnte man sagen. So wie wir ein Kind mit äußeren Dingen belohnen, wenn es etwas Gutes getan hat, damit sich das verinnerlicht, hilft Gott ihm mit dieser Krücke des äußeren Segens, um ihm klarzumachen, ja, ich bin wirklich mit euch, damit ihr es wirklich versteht. Der echte Segen ist nicht, dass ihr genug Brot habt. Der echte Segen, der wichtigste Segen ist eben nicht, dass ihr viele Kinder habt. Das ist auch alles Segen Gottes, aber das ist nicht das Wichtigste. Aber das soll euch helfen, das besser zu kapieren. Ja, und es geht weiter. Viele, viele Siege dürfen sie erringen. Und trotzdem fallen sie auch zwischendurch kräftig auf die Nase und gehen ein Bündnis ein mit den Gibeonitern, was es so niemals geben sollte. Und sie sind im Großen wirklich treu. Doch trotzdem vollziehen sie nicht das ganze Gericht, was sie hätten vollziehen sollen. Es sind da noch gerichtsreife Bewohner in Kanaan, die noch leben. Sie waren nicht ganz konsequent. Und trotzdem wird dann das Land verteilt. Und ab Kapitel 13 geht es dann ganz, ganz ausführlich um die Landverteilung. Wie jeder Stamm und auch letztlich jeder Einzelne kriegt Grund und Boden, bekommt ein Zuhause. Und sie bekommen Äcker, die sie nicht bestellt haben. Und sie bekommen Städte, die sie nicht gebaut haben, wie Gott es ihnen verheißen hat. Und bis einschließlich Kapitel 21 geht es halt eben um diese Verteilung des Landes. Und alle können nach Hause gehen. Und Gott macht klar, jetzt dürft ihr leben. 7 Jahre Krieg ungefähr. 7 Jahre Kampf. Das liest sich so schnell. 7 Jahre. Nach den 38 extra Wüstenjahren kommen sie an und 7 Jahre Kampf. Und jetzt ist es vorbei. Es sind noch nicht alle Aufgaben erledigt. Es gibt noch einiges zu tun. Vor allem fängt jetzt ja die Aufbauarbeit an. Aber jetzt ist so richtig nach Hause kommen angesagt. Und das, was man eigentlich befürchten müsste, nämlich der Rückzug ins Private. Jetzt haben wir geistlich ein Großprojekt gestemmt und haben uns eingebracht. Und jetzt gehen wir mal nach Hause und kümmern uns um unseren Krams. Das geschieht hier nicht. Sondern Kapitel 22 ist ein leuchtendes Beispiel, ein Vorbild dafür, wie wir Mitverantwortung tragen, auch über eine Zwischenzielgerade hinaus. Und so lasst uns nun den ersten Teil studieren, den wir auch eben gehört haben, nämlich die Verse 1 bis 9. Und die wollen wir überschreiben mit dem ersten Punkt: Lob und Lohn den treuen Streitern. Lob und Lohn den treuen Streitern. Damals rief Josua den Rubenitern, den Gaditern und dem halben Stamm Manasse zu sich und sprach zu ihnen: Ihr habt alles gehalten, was euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat, und habt meiner Stimme gehorcht in allem, was ich euch geboten habt. Ihr habt eure Brüder während dieser langen Zeit nicht im Stich gelassen bis zu diesem Tag und habt getreulich festgehalten an dem Gebot des Herrn, eures Gottes. Wir haben es in der Lesung gehört, wie sie von Josua nochmal daran erinnert wurden, welche Verpflichtung ihnen abgenommen wurde, nämlich aufgetragen wurde, nämlich, dass sie zwar als erstes das Land bekommen, auf der anderen Jordanseite, während die anderen noch 7 Jahre Krieg vor sich haben, bevor Land verteilt wird. Aber ihr kommt mit rüber, ihr zieht mit in den Krieg. Ihr lasst für längere Zeit eure Familien, eure Besitztümer zurück und geht mit euren Brüdern an die Front. Jetzt wird's ernst und ihr kommt mit. Und wir sehen, wo marschieren sie? Naja, wir können sagen, sie sind ja so die Extrahelfer, wahrscheinlich so in der vorletzten Reihe irgendwo. Nein, sie marschieren vorweg. Sie marschieren vorweg, 40.000 Mann, sie marschieren vorweg. Und das, was der Josua ihnen hier sagt, nachdem jetzt alle schon ihr Land bekommen haben, und sie hatten ihr Land ja schon, wir könnten uns sogar wundern, dass sie überhaupt noch da sind, dass sie nicht schon längst gesagt haben: Ja, für uns ist alles geklärt, macht es gut, ihr, viel Freude noch beim Rest der Landverteilung. Nein, sie sind immer noch da. Und Josua spricht ihnen das größte Lob aus, was man aussprechen kann. Was sagt er ihnen hier? Ihr wart Mose treu. Und es geht hier nicht um einen Menschenkult bei dem Mose, sondern Mose ist der Knecht Gottes, den Gott eingesetzt hat, durch den Gott gesprochen und gewirkt hat. Und dem wart ihr treu. Ihr habt alles gehalten, was der gesagt hat. Er, der euch gesagt hat, ihr müsst aber damit rüber. Versprochen. Ja, und ihr habt es gehalten bis heute. Und wie viele Jahre ist das her, dass ihr das versprochen habt? Und ihr habt meiner Stimme gehorcht in allem, was ich euch geboten habe. Und jetzt lasst uns doch noch mal ganz kurz in Josua 1 reinlesen. Vers 16. Und sie antworteten Josua und sprachen: Alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun. Und wohin du uns auch sendest, dahin wollen wir gehen. Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir in allem gehorsam sein. Wenn nur der Herr, dein Gott, mit dir ist, wie er mit Mose war. Also wenn wir uns da jetzt nicht täuschen, dass du wirklich der von Gott eingesetzte neue Anführer des Volkes bist, das vorausgesetzt, dann wollen wir auf alles hören. Und sie sagen sogar zum Schluss von Josua 1, wir haften mit unserem Kopf dafür. Das bedeutet das. Also wenn jemand nicht auf dich hört, dann soll er sterben. So ernst nehmen wir das. So vertrauen wir darauf. Natürlich immer unter der Prämisse, du handelst in Gottes Auftrag und nicht eigenmächtig. Das ist damit eingebaut und das ist auch weise. Und er sagt, genau das habt ihr getan. Ihr wart nicht nur dem Mose treu, sondern ihr wart auch mir treu. Und ihr wart dem Wort treu, was ihr gegeben habt. Und ihr habt eure Brüder während dieser langen Zeit nicht im Stich gelassen. Bis zu diesem Tag habt ihr getreulich festgehalten an dem Gebot des Herrn, eures Gottes. Und ihr Lieben, ihr wart treu gegenüber euren Geschwistern hier. Ihr wart treu gegenüber Gottes Gemeinde hier. Ihr seid mitgezogen bis zum Schluss, habt ihr das gemacht. Und damit wart ihr Gott auch treu. Weil Gott deutlich macht, dass wir eine Verantwortung füreinander tragen. Und das ist das schönste Lob, was wir hören können. Er sagt, ihr habt diese ganzen Schlachten mitgemacht. Ihr habt mit dem Kopf hingehalten für eure Brüder und für eure Schwestern und für deren Familien und für Israel und vor allem für den lebendigen Gott. Das ist ein Lob ohne Abstriche bis hier. Es ist nicht so, ihr habt weitestgehend das recht gut gemacht und wart stets bemüht. Nein, ihr wart auch ziemlich oft da, wenn ihr immer konntet. Das ist ja auch schon schön, hä? Nein, alles vollkommen, besser geht's nicht. So sagt ihr ihnen das hier. Und ihr Lieben, das braucht Gottes Gemeinde. Das braucht Gottes gesamte Gemeinde und das braucht jede Ortsgemeinde. Wir brauchen die Hilfe der Geschwister über unsere Gemeindegrenzen hinweg. Und andererseits sollen wir, wie diese 2,5 Stämme, auch selber sein, wo wir gerufen werden, wo wir zur Hilfe gerufen werden. Wo andere Gemeinden die Unterstützung brauchen, wo sie diese praktische Hilfe brauchen und erst recht dort, wo sie im Kampf stehen, wo sie im geistlichen Kampf stehen. Dort, wo Schlachten vor ihnen liegen, dort, wo sie angefochten sind. Und da dürfen wir nicht sagen, naja, wir kümmern uns hier um unseren Krams und die anderen sollen mal sehen, wo sie bleiben. Gucken wir mal, welche Gemeinde hier besser durchkommt. Sie haben genau das Gegenteil gemacht. Und sie sind schon allein durch dieses Lob, was Josua hier sachlich und fachlich richtig sagt, ein Riesenvorbild für uns. Dass wir überlegen, wo werden wir gebraucht? Ja, wenn Gott dich in deine Ortsgemeinde stellt, freu dich darüber. Und da ist auch deine erste Verantwortung, auf jeden Fall. Aber die endet nicht dort. Nochmal, schaut mal, was diese Männer gegeben haben. Sie waren jahrelang getrennt von ihren Familien. Sie hätten doch alles schon aufbauen können bei sich. Und vielleicht noch gut argumentieren können. Naja, gut, die anderen sind im Krieg, wir machen schon mal Aufbauarbeit, dann können wir den anderen ja auch später besser helfen, ne? Das ist ja auch Zukunftsinvestition, wenn wir jetzt nicht mit im Krieg sind. Nein, sie haben gesagt, okay, unsere Frauen und unsere Kinder, die müssen gucken, was sie miteinander dorthin kriegen. Und vielleicht waren sie zwischendurch auf Stippvisite, weil sie waren öfter in der Nähe. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht haben sie alle paar Jahre mal ihre Familien gesehen. Das haben sie gegeben für die Geschwister. Weil es jetzt wirklich drauf ankam. Hier ging es ja nicht um eine Optimierung oder so. So unter dem Motto, wir müssen mal dringend unser Gemeindehaus neu fliesen oder klinkern oder ein bisschen hübschere Lampen einbauen oder so. Nein, es ging hier um Existenzielles. Und dann sagt er ihnen weiter, Vers 4. Weil nun der Herr, euer Gott, eure Brüder zur Ruhe gebracht hat, wie es ihnen verheißen hat, so kehrt jetzt um und zieht hin in eure Zelte, in das Land eures Erbteils, das euch Mose, der Knecht des Herrn, jenseits des Jordan gegeben hat. Sagt, jetzt geht besten Gewissens nach Hause. Euer Dienst hier ist beendet, wirklich. Ihr haut nicht kurz vor Schluss ab. So unter dem Motto, aufräumen können ja die anderen. Nein, ihr habt wirklich voll durchgezogen. Hervorragend. Und jetzt geht nach Hause. Das Land, was euch Gott durch den Mose gegeben hat, nehmt es jetzt auch endlich in Anspruch. Das ist wirklich okay. Das ist richtig so. Und zugleich gibt er ihnen eine Warnung mit. Und diese Warnung wird noch entscheidenden Einfluss haben auf die nächsten Ereignisse. Nehmt euch nur sehr in Acht, dass ihr das Gebot und das Gesetz tut, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat. Dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und auf allen seinen Wegen wandelt und seine Gebote befolgt und ihm anhängt und ihm dient von ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Ihr hättet doch einfach sagen können, denkt an die Bibel, ne? Alles richtig machen. Aber nein, 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 nein. Und wir sehen, was Josua ihnen hier ins Stammbuch nochmal schreibt, sozusagen mit auf den Weg gibt. Auf die andere Seite des Jordan. Das ist das, was echte Nachfolge bedeutet. Er sagt nicht eine gesetzliche Abhackliste. Ja, sei da gehorsam, da gehorsam, da gehorsam, Regel 1, 2, 3, 4, 5. Und dann bist du schon recht. Nein. Nochmal, er erklärt ihnen, was das wirklich bedeutet. Ja, haltet das Gesetz, haltet das Gebot so, ne? So hätten die Pharisäer auch unterschrieben. Aber nein, er sagt, das ganze Gebot, das ganze Gesetz tut, dass ihr euren Gott liebt, dass ihr Gott lieb habt. Ja, ihr sollt auch Gott fürchten, aber ihr sollt ihn auch lieben. Ihr sollt eine Beziehung mit ihm haben. Das bedeutet lieben. Ich kann niemand lieben, zu dem ich keine Beziehung habe. Das funktioniert nicht. Und dass er auf allen seinen Wegen wandelt. Und das heißt, ihr braucht Gottes ganzes Wort. Also auf jeden Fall, soweit es bis dahin offenbart war schon. Ihr braucht das, damit ihr Gott versteht, damit ihr seine Wege erkennen könnt. Dass ihr sie lesen könnt, dass es euch klar wird. Sonst könnt ihr nämlich nicht auf allen seinen Wegen wandeln. Dass ihr seine Gebote befolgt und ihm anhängt. Anhängen kennen wir eigentlich aus der Ehe. Ein Mann wird seiner Frau anhängen. Ihr sollt eine ganz feste, dauerhafte Beziehung mit diesem Gott pflegen. Und ihm dienen von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Macht das ernst. Das ist Mittelpunkt eures Lebens. So soll es sein. Wenn ihr da drüben wieder auf der anderen Jordanseite seid, macht keine halben Sachen. Sagt nicht, naja, wir sind ja Söhne Abrahams, wie es dann ja später auch geschehen wird. Nicht speziell bei den 2,5 Stämmen, sondern insgesamt. Wir sind ja Söhne Abrahams, ist schon recht, wir halten das Gesetz. Wir haben es auch gelernt. Und wir haben auch Priester und so. Sagt er, nein, 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 nein. So wie wir heute den Glauben verstehen und lehren, genau das lehrt er sie auch noch einmal, erinnert sie nochmal dran. Das braucht ihr, eine echte Beziehung zu Gott mit allen Folgen, dass ihr ihm am meisten vertraut. Ein anderes Wort dafür ist Gehorsam. Wem ich am meisten vertraue, auf den höre ich auch am meisten. Und ich tue, was er sagt, wenn ich ihm am meisten vertraue. Das macht er hier. Und dann tut er das, was ein Vater eigentlich macht. Er segnet sie und entlässt sie und sie gehen zu ihren Zelten. Und dann sagt er noch, nach diesem ganzen Lob und auch dieser dringenden Warnung, vergesst das nicht, das ist jetzt entscheidend für euch. So wie es für Josua und das ganze Volk entscheidend war, als diese ganze Landnahme losging. Das ist für euch jetzt auch wichtig. Und dann segnet er sie und lässt sie ziehen. Aber was dürfen sie mitnehmen? Sie dürfen auch noch Lohn mitnehmen. Hey, sie waren doch verpflichtet, da zu helfen. Bei ihrer Aufgabe, sie haben eine Zusage gemacht, schon vor Jahren. Und es sollte doch eine Selbstverständlichkeit sein, dass sie dienen und treu sind. Und das tun, was Gott ihnen aufträgt. Was soll denn dann bitte noch ein Lohn? Sie haben so schon ein Lob bekommen. Doch Gott belohnt auch noch. Und hier sehen wir es wieder auch in den äußeren Dingen. Das ist nicht zu allen Zeiten so, das wissen wir. Das bedeutet nicht, wenn wir in den äußeren Dingen Wohlstand haben, dass das immer mit unserem Glaubensgehorsam zu tun hat. Der äußere Besitz kann auch eine Last sein, eine Herausforderung, ein großes Problem kann es auch sein, ja. Und ich kann mir äußeren Besitz auch ergaunern. Und Gott lässt das manchmal zu, eine Zeit lang. Aber sie bekommen einen Lohn, so wie Israel auch verheißen bekommen hat, wenn ihr mir treu seid, werdet ihr auch in den äußeren Dingen gesegnet werden, um zu verstehen, ich bin mit euch. Um mit dieser Krücke es besser zu kapieren letztlich. Gott beschenkt euch, weil er sich freut über euren Gehorsam und eure Treue. Und das ist auch etwas, was wir im Neuen Testament finden, dass Gott uns lobt, wo wir treu sind. Obwohl es doch unsere Pflicht sein sollte. Hey, er hat uns gerettet. Wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir wirklich sagen können, dass wir Christen sind. Und wir sind Gott treu, soweit wir können. Wir sind zuverlässig, wir dienen ihm. Was haben wir ein Lob verdient eigentlich? Ja? Das sollte ja wohl das Mindeste sein. Doch, aber Gott lobt die, die ihm treu sind. Und er belohnt auch. Und davon spricht Jesus auch immer wieder. In Lukas 12 zum Beispiel, wo es um seine Wiederkunft geht, wo er sagt, eure Lenden sollen umgürtet sein, eure Lichter sollen brennend sein. Und seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wenn er von Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Also seid in freudiger Erwartung, dass ich wiederkomme. Und dann sagt er, glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sie schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Ihr tut das, was ihr sowieso tun sollt, was doch eure Pflicht sein soll. Und wenn ihr das erfüllt und das ernsthaft macht, hey, dann kommt Jesus und hier in diesem Bild sagt er, der bedient euch dann. Er wird euer Tischdiener sein. Ihr werdet belohnt werden. Unser Herr sagt in der Bergpredigt, wir sollen Schätze im Himmel sammeln. Wie kann ich denn einen Schatz noch im Himmel sammeln? Wenn ich überhaupt in den Himmel darf, ist das doch schon der größte Schatz. Er sagt, ja, du wirst einen Schatz im Himmel sammeln, wenn du in das Reich Gottes investierst. Wenn du das, wie du es sollst, an die erste Stelle setzt. In 2. Timotheus 4 wird uns von der Krone der Gerechtigkeit berichtet, wo uns klar gemacht wird, Gott belohnt uns. Als Lohn werden wir das Erbe empfangen, Kolosser 3. Und so ist Gott. Ja, er sagt, ja, natürlich, das ist deine Aufgabe. Das ist deine Verantwortung. Oder, wie wir es sagen würden, das ist deine Pflicht. Aber wo du das umsetzt, wo du es machst, wo du es probierst, soweit du nur kannst, weil das ist das, was Gott von uns erwartet, nicht Perfektion, aber volles Bemühen, so gut wir es können, da lobt er uns. Und da belohnt er uns sogar noch. Gott gibt viel mehr. Viel, viel mehr. Er gibt uns das neue Leben. Er beschenkt uns. Er trägt uns durch. Er bewahrt uns. Und dann lobt er uns auch noch, wo wir das tun, was wir sowieso tun sollten. Wow. Meine Lieben, Sie dürfen jetzt nach Hause gehen. Reich bepackt. Hochgelobt. Und jetzt geht's nach Hause. Jetzt können wir sagen, machen wir einen Punkt. Das Happy End. Ist alles gut. Alles hervorragend. Aber es wird jetzt nochmal richtig spannend. Es wird sogar nochmal richtig brenzlig. Das ist unser zweiter Punkt. Echter oder schlechter Gottesdienst? Echter oder schlechter Gottesdienst? Ab Vers 10. Und als sie in die Bezirke des Jordan kamen, die im Land Kanaan sind, da bauten die Kinder Ruben, die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse dort einen Altar am Jordan. Ein Altar groß von Ansehen. Und als sie nun in die Bezirke des Jordan kamen, die Kinder Israel hörten und sagen, siehe, die Kinder Ruben, die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut angesichts des Landes Kanaan, in den Bezirken des Jordan, den Kindern Israel gegenüber. Und als die Kinder Israels hörten, da versammelte sich die ganze Gemeinde der Kinder Israel nach Silo, um gegen sie hinaufzuziehen zum Krieg. Was ist denn hier passiert? Lohn und Lob den treuen Streitern und geht nach Hause und ist alles gut und passt auf, dass ihr eine echte Gottesbeziehung habt und alles Gute für die Zukunft. Wir bleiben verbunden, wir gehören zusammen zu Gottes Gemeinde. Und gefühlte 5 Minuten später, etwas später wird es schon sein, sie sind ja bis zum Jordan gekommen und konnten einen Altar bauen. Also wenige Tage später versammelt sich Israel, um Krieg zu starten gegen diese 2,5 Stämme. Was ist denn hier los? War das ein komischer Gesinnungswandel? Hatte Josua auf einmal Wut auf die? War da jemand neidisch? Was ist hier passiert? Nein, sie haben nach ihren Informationen richtig gehandelt. Das müssen wir sagen. Denn wovon sind sie ausgegangen? Ein Altar bauen ist ja grundsätzlich eine gute Sache. Was ist hier das Problem? Das müssen wir jetzt weiter erforschen. Die Kinder Israels, sie schicken Botschafter. Das Vers 13. Die Kinder Israels sandten zu den Kindern Ruben, zu den Kindern Gad und zum halben Stamm Manasse in das Land Gilead Phinehas, den Sohn Eleasars, des Priesters, und 10 Fürsten mit ihm, je ein Fürst für ein Vaterhaus von allen Stämmen Israels, und sie waren jeder das Haupt ihres Vaterhauses unter Tausenden Israels. Und sie kamen zu den Kindern Ruben und zu den Kindern Gad und zum halben Stamm Manasse in das Land Gilead und redet mit ihnen und sprachen. Und sie tun hier etwas, was dringend notwendig ist. Denn Israel geht davon aus, diese 2,5 Stämme gerade losmarschiert, machen hier einen falschen Gottesdienst, machen einen eigenmächtigen Gottesdienst, machen letztlich einen Götzendienst. Sind gerade los, gerade weg, gerade zur Tür raus und fangen mit Götzendienst an, verunehren Gott. Machen Gottesdienst nach ihrem eigenen Gutdünken, machen ihr eigenes Ding, bauen sich ein neues Heiligtum. Und was macht Israel? Sie versammeln sich und es ist ihnen klar, es ist eine ernste Lage. Sie sind kriegsbereit. Es ist sehr ernst. Aber sie schicken erstmal Botschafter. Sie sprechen mit denen. Sie handeln nicht gleich und beginnen den Krieg. Das wäre eine Katastrophe geworden. Das wäre eine Vollkatastrophe geworden. Sie machen genau das Richtige. Sie schicken Boten, die Klartext reden. Vers 16. So spricht die ganze Gemeinde des Herrn. Was ist das für eine Treulosigkeit, die ihr gegen den Gott Israels begangen habt, dass ihr euch heute abwendet von der Nachfolge des Herrn, indem ihr euch einen Altar baut, um euch heute gegen den Herrn zu empören? Ist es uns zu wenig an der Ungerechtigkeit Peors, von der wir uns noch nicht gereinigt haben, bis auf diesen Tag, und doch kam die Plage über die Gemeinde des Herrn? Und ihr wendet euch ab von der Nachfolge des Herrn. Und es wird geschehen. Empört ihr euch heute gegen den Herrn, so wird er morgen über die ganze Gemeinde Israels zürnen. Sie haben etwas sehr Wichtiges verstanden. Deshalb stehen sie überhaupt dort. Jeder steht als Einzelner vor Gott. Das ist richtig. Und das dürfen wir niemals aus dem Blick verlieren. Gott kennt keine Sippenhaft. Jeder steht selber vor Gott. Aber Gott stellt uns auch zusammen. Und er stellt uns zusammen in Verantwortung. Und so wenig wir sagen können, naja, was da die Leute in meiner Gemeinde machen, da kann ich ja auch nichts für. Da will ich auch gar nicht so genau wissen, was da los ist. Ich bin ja nicht die Gemeindeleitung. Ich bin ja nur irgendwie ein Glied. Und sie haben mir verstanden, Moment, so läuft es hier nicht. So läuft es hier nicht. Ihr tragt alle eine Mitverantwortung füreinander. Und wenn ihr darum wisst, und ihr wisst davon, da könnt ihr euch nicht rausreden. Ihr wisst davon und geht momentan davon aus, dass hier falscher Gottesdienst gegen Gott passiert. Und es sind eure Brüder. Ihr seid zusammen Gemeinde Gottes. Dann kann euch das nicht kalt lassen. Und Gott erinnert euch an diese Verantwortung. Und wenn ihr jetzt schweigt, wenn ihr das jetzt ignoriert, hat das Folgen. Und das habt ihr in der Vergangenheit schon gelernt. Da gab es schon ein paar harte Lektionen, die dringend nötig waren, aber die scheinbar jetzt gefruchtet haben. Und wir merken diesen scharfen Ton, in dem sie reden. Und der ist angebracht. Der ist wirklich angebracht. Worum geht es hier? Das Wichtigste, was sie im Fokus haben, ist eben nicht, wir kriegen auch Ärger. Das haben sie im Blick und das nehmen sie ernst. Aber das ist nicht das Wichtigste. Was ist das größte Problem hierbei? Es geht um Gottes Ehre dabei. Und ihr Lieben, wo wir mitkriegen, dass in Gottes Gemeinde Gott direkt verunehrt wird, eindeutig. Es geht hier nicht um ein paar kleine Lehrunterschiede oder so. Sondern wo Gottesdienst gegen Gott stattfindet letztlich. Wo Gottes Wahrheit völlig verdreht wird, auf den Kopf gestellt wird. Da kann und darf uns das nicht egal sein, weil Gott uns eben zusammenstellt. Er stellt uns als Geschwister zusammen. Und als eine weltweite Gemeinde. Und deshalb kann es uns nicht kalt lassen, wenn in unserer Nachbargemeinde Irrlehrer eingeladen werden. Das kann uns nicht kalt lassen. Nein, wir können es nicht letztlich verhindern wahrscheinlich. Wir ziehen nicht zum Krieg hinauf wie Israel. Aber wir sollten kampfesbereit sein im geistlichen Kampf. Und wir sollten das tun, wo wir so etwas mitkriegen. Und wo es eine Möglichkeit gibt, wo ein Kontakt da ist, wo eine offene Tür da ist, sollten wir das tun, was diese Botschafter Israels getan haben. Bitte nicht jeder für sich. Da sollten wir auch klug überlegen, wie Israel ja auch klug überlegt hat. Nicht jeder läuft los, ganz Israel läuft mal los und stellt sie jetzt zur Rede. In einer klugen und durchdachten Art und Weise sie zur Rede stellen. Und Tacheles reden. Die sind nicht lieblos. Sie sind aufgebracht. Sie sind wirklich aufgebracht und zornig, weil sie nach allen Daten, die sie haben, davon überzeugt sind, Gott wird hier verunehrt von euch und ihr seid Gottes Volk, ihr seid Gottes Gemeinde. Wir haben zusammen noch gekämpft im Gottes Auftrag, Seite an Seite gestanden. Was macht ihr jetzt hier? Und denkt dran, was das für Folgen hat. Es hat für uns alle Folgen, wenn wir da zugucken würden. Wir dürfen da überhaupt gar nicht zugucken, das geht nicht. Vers 19. Jedoch, wenn das Land eures Eigentums unrein ist, so kommt herüber in das Land des Eigentums des Herrn, wo die Wohnung des Herrn weilt, und macht euch ansässig in unserer Mitte. Aber empört euch nicht gegen den Herrn und empört euch nicht gegen uns, indem ihr euch ein Altar baut, außer dem Altar des Herrn unseres Gottes. Guck mal, wie liebevoll sie sind, trotz dieser harten Worte. Sagen, hey, wenn das Land das Problem ist, okay? Ihr seid an der Grenze zu den ganzen Heiden. Und ihr seid durch den Jordan getrennt von uns. Und es gab ja schon diverse Befürchtungen, dass das ein Problem sein könnte. Auch von ihnen selber. Und sie sagen, wenn das ein Problem ist, dann kommt zu uns. Ihr habt zwar euer Erbe da drüben bekommen, aber wir geben von unserem Erbe was ab. Wenn euch das hilft, treu zu sein, wenn euch das hilft, Gott treu zu sein, dann kommt doch mit zu uns. Das heißt, wenn wir sagen, liebe Nachbargemeinde, wenn euer Umfeld dafür sorgt, dass ihr geistlich so durcheinander kommt, wenn das Problem wäre, hey, dann kommt mit hier in unser Gemeindehaus noch, dann rücken wir alle zusammen, macht einer vormittags, einer nachmittags Gottesdienst. Oder wir gucken mal, was wir machen können. Wir rücken dann alle zusammen, wir geben was von unserem her. Aber empört euch nicht gegen Gott und nicht gegen uns. Verunehrt nicht Gott und reißt uns nicht mit rein. Lasst das. Wir geben das, was wir haben, euch ab. Zu Gottes Ehre. Die sind wirklich vorbildlich. Ja? Sie lehnen sich eben nicht zurück. Sagen nicht, jeder schaue auf sich selbst. Was wäre das für eine Katastrophe geworden, wenn sie recht gehabt hätten? Auf das Hätten kommen wir gleich. Was für eine Katastrophe wäre das geworden? Weil ja Gott hätte sie zur Rechenschaft gezogen, natürlich. Und viel wichtiger, was wäre mit Gottes Ehre, wenn sie wirklich direkt danach losziehen und seinen Götzengottesdienst anfangen? Was wäre das für ein Zeugnis für Gott und seine Leute hier auch in der Welt? Direkt vor der Haustür der Heiden, hä? Ach, guck mal, die mit diesem einen Gott, hä? Die sind sich doch selber nicht einig. Die machen da ihr Heiligtum, die machen da ihr Heiligtum, die haben sich alle gefetzt, reden nicht mehr miteinander. Aber nein, sie machen es nicht gemütlich, sie gehen dahin. Das ist ziemlich ungemütlich. Aber sie fragen noch nach, ne? Sie fragen noch nach, was ist hier los? Hat nicht Achan, Vers 20, der Sohn Serachs, Untreue an dem Verbannten begangen? Und ein Zorn kam über die ganze Gemeinde Israels. Und er kam in seiner Ungerechtigkeit nicht als Einzelner um. Diese Lektion war auch gelernt, wie eben schon erwähnt. Und jetzt warten Sie auf die Antwort. Was haben Sie jetzt dazu zu sagen? Wie reden die sich da jetzt noch raus? Oder sind Sie schon auf Konfrontation? Es geht euch gar nichts an, wir machen unser Ding. Ostjordan, Israeliten, geht euch gar nichts an, unser Ding. Nein. Und die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse antworteten und sprachen den Häuptern und den Tausenden Israels. Der Gott der Götter, der Herr, der Gott der Götter, der Herr, er weiß es und Israel soll es wissen. Wenn es aus Empörung und wenn es aus Treulosigkeit gegen den Herrn geschehen ist, so mögest du uns nicht retten an diesem Tag. Dass wir uns einen Altar gebaut haben, um uns von der Nachfolge des Herrn abzuwenden. Und wenn es geschehen ist, um Brandopfer und Speisopfer darauf zu opfern, und wenn es um Friedensopfer darauf zu opfern, so möge der Herr es fordern. Sie machen jetzt ganz, ganz deutlich, wie ernst Ihnen diese Angelegenheit ist. Sie sagen nämlich, wenn ihr Recht habt damit, dann soll Gott uns nicht mehr bewahren und beschützen. Dann soll Gott uns richten. Das ist das, was sie damit letztlich aussagen. Wenn ihr tatsächlich Recht habt und wir mit unserer Antwort jetzt nur heucheln, dann ist es richtig, dass wir sterben. So ernst ist jetzt unsere Antwort. Wir legen wieder unser Kopf in die Schlinge. So wie sie damals gesagt haben, wenn einer von uns deinem Wort nicht gehorcht, Josua 1, dann soll er mit seinem Kopf dafür haften. Und wir haften jetzt alle mit unserem Kopf dafür, dass wir jetzt die Wahrheit sagen. Und sie sagen, wenn es ein Altar ist, der für Opfer da ist, dann haben wir es verdient, gerichtet zu werden. Dann ist es richtig, dass die 9,5 Stämme zu uns kommen und uns in Gottes Namen richten. Und das spricht dafür, wie geistlich reif sie sind. Und dass sie den Ernst der Situation erkennen. Und dass sie erkennen, Sache und Person muss man hier unterscheiden. Sie fühlen sich nicht persönlich angemacht. Was kritisiert ihr denn uns, ihr Neuneinhalb? Ihr seid sowieso mehr und habt den größten Teil des Landes da drüben und ihr habt auch das Heiligtum bei euch. Nein, sie reagieren eben nicht so. Sie verstehen den Unterschied. Es geht hier um die Sache. Es geht jetzt nicht um mich persönlich, sondern um die Sache. Und deshalb können sie sachlich und sehr klug und sehr mutig und entschieden hier antworten. Vers 24. Und wenn es nicht aus Besorgnis vor einer Sache dies getan haben, indem wir sprachen, künftig werden eure Kinder zu unseren Kindern sprechen und sagen, was geht euch der Herr, der Gott Israels an? Der Herr hat ja eine Grenze, den Jordan, zwischen uns und euch gesetzt. Ihr Kinder Ruben, ihr Kinder Gad, ihr habt keinen Teil an dem Herrn. Und so würden eure Kinder machen, dass unsere Kinder aufhörten, den Herrn zu fürchten. Und so sprachen wir, wir wollen es doch daran machen, den Altar zu bauen, nicht für Brandopfer, nicht für Schlachtopfer, sondern ein Zeuge soll er sein zwischen uns und euch und zwischen unserem Geschlecht nach uns, damit wir den Dienst des Herrn vor ihm verrichten mit unseren Brandopfern, unseren Schlachtopfern, unseren Friedensopfern und damit nicht eure Kinder künftig zu unseren Kindern sagen, ihr habt keinen Teil an dem Herrn. Und wir sprachen, geschieht es, dass wir künftig zu uns oder zu unseren Geschlechtern so sprechen, so werden wir sagen, seht das Abbild, das Altar des Herrn, das unsere Väter gemacht haben, nicht für Brandopfer, nicht für Schlachtopfer, sondern ein Zeuge sollte er sein zwischen uns und euch. Fern sei es von uns, dass wir uns gegen den Herrn empören und uns heute von der Nachfolge des Herrn abwenden, indem wir einen Altar bauen für Brandopfer, für Speisopfer und für Schlachtopfer, außer dem Altar des Herrn unseres Gottes, der vor seiner Wohnung ist. Also sie erklären, wir machen hier kein neues Heiligtum auf. Wir würden es niemals wagen, das zu tun. Was ist dieser Altar? Können wir ganz einfach runterbrechen. Das ist ein Denkmal. Das ist ein Altardenkmal. Und das soll daran erinnern, dass Israel nicht am Jordan aufhört. Spannend, das 2019 zu sagen. Das soll daran erinnern, dass Israel nicht am Jordan aufhört. Sondern, dass auch unsere Kinder sich erinnern können. Und eure Kinder sich erinnern können, wir gehören zusammen. Und dieses Heiligtum, das ist unser gemeinsames Heiligtum. Und das ist der Ort der Anbetung. Und wir haben nicht einen anderen Glauben, wir haben nicht irgendeine Religion da drüben auf der anderen Jordanseite. Das soll ein Erinnerungsmal sein, ein Mahnmal, würden wir heute vielleicht sagen. Ein Mahnmal für Abfall in der nächsten Generation. Wow, was für ein guter Gedanke. Was für ein guter Gedanke. Und was ist hier schiefgelaufen? Wir können sagen, es ist hier eigentlich nichts wirklich schiefgelaufen. Denn sie sind losgezogen und kommen am Jordan an. Und es wird ihnen diese Grenze wirklich deutlich. Und wahrscheinlich kam dann auch erst die Idee, dieses Denkmal zu errichten. Ja, und wir würden heute wahrscheinlich schnell mal eine E-Mail rüberschicken und sagen, hier, nicht, dass ihr das vielleicht mal falsch versteht, was da gerade gelaufen ist. Das ging so nicht. Und wahrscheinlich hätten sie auch noch gar nicht auf dem Schirm, wie das gedeutet werden kann. Und was war mit den anderen 9,5 Stämmen? Ja, mit den Informationen, die sie hatten. Die bauen dann Altar am Jordan auf. Haben sie genau richtig reagiert. Hätten sie nicht miteinander gesprochen noch darüber, wäre es in der Katastrophe geendet. Nochmal, hätten sie es ignoriert, hätten aber recht gehabt mit der Einschätzung, hätten sich versündigt, sie hätten sich krass versündigt. Und Israel nimmt diese Antwort an. Sie verstehen, das lesen wir dann ab Vers 30, sie verstehen, dass es ernst ist. Dass es keine Ausrede, keine Lüge ist, keine Heuchelei. Das ist wahr. Es war wirklich ein großes Missverständnis. Aber es war wichtig, das zu klären. Und wir sehen, die 9,5 Stämme, was sie dort machen, da steht im Mittelpunkt Gottes Ehre. Aber auch die Liebe zu den 2,5 Stämmen da drüben. Jetzt können wir sagen, ja, was ist denn schlimmer, als wenn sie gerichtet werden durch die Armee Israels? Dass sie Götzendienst weitermachen, das wäre noch schlimmer. Wir sehen so schnell öfters Äußere. Wenn jemand äußerlich gerichtet wird, gerade in den biblischen Berichten, denken wir, naja, der ist dann ja wohl abgefallen. Der gehört ja nicht zu Gott, wenn er äußerlich gerichtet wird. Das gibt die Bibel nicht her. Manchmal ist das äußere Gericht auch ein Schutz davor, dass wir weiter in Sünde verharren. Sozusagen der radikale Abbruch, den Gott dann gibt. Und warum tut er das? Auch als ein Liebesakt. Schwer zu verstehen. Aber das äußere Gericht kann ein Liebesakt sein, weil wir nicht noch mehr Sünde aufladen, die wir beständig tun. Und hätten sie hier wirklich ihren Götzenaltar aufgerichtet, ihren eigenmächtigen, dann wäre es letztlich Gnade gewesen, dass sie davon gestoppt werden auf Dauer, als dass sie darin verlassen werden. Und ihr Lieben, wenn wir bei lieben Geschwistern, wenn wir auch bei befreundeten, benachbarten Gemeinden, wo wir Beziehungen haben, sehen, dass Gott verunehrt wird, zumindest nach unseren Informationen, dann müssen wir das ansprechen. Und wenn wir das nicht tun, dann ist das nicht harmonisch, sondern lieblos. Und jetzt können wir uns fragen, warum mischen wir uns auch dauernd ein in irgendwelche anderen Gemeindebünde oder das, was die Landeskirche tut? Warum hält Pastor Nestvogel so viele Vorträge auch zu solchen Themen, nimmt Videos auf, mischt sich da so ein? Das löst ja auch viel Unmut aus, ne? Und warum machen wir das als ganze Gemeinde und in Bielefeld ganz genauso? Können wir die Energie nicht woanders reinstecken? Nein, können wir nicht, weil es lieblos ist. Das dürfen wir nicht sein. Nochmal, wir können keine Herzen verändern. Das ist genau wie auf dem Missionsfeld. Wir können auch nicht die Herzen von Geschwistern verändern. Aber wir können ihnen deutlich machen, nach dem, was wir hier erkennen, ist das eine dramatisch ernste Lage. Und das hat Folgen. Und wir bitten euch, kehrt um davon. Und wenn das Ergebnis ist, wie in Josua 22, das ist das Schönste, was überhaupt passieren kann. Liebe Geschwister, machen was aus Vorsorge, aus geistlicher Vorsorge etwas. Und wir denken, sie machen etwas, was Gott verunehrt. Und wir kümmern uns und gehen hin und reden mit ihnen, auch mit sehr klaren Worten. Und es zeigt sich, nein, sie wollten Gott nur besonders treu sein. Und wir können uns in den Arm nehmen und sagen, wow, wie gut, dass das geklärt ist. Und wie schön, dass hier nirgendwo Gott verunehrt wurde und es auch nicht dazu gekommen ist mehr. Ihr Lieben, wir finden in diesem gesamten Kapitel zwei hervorragende Beispiele für das, was wir tun sollten. Das eine ist, den anderen zur Seite stehen, so wie wir es in Galater 6, Vers 10 auch lesen. Wir sollen alle Zeit Gutes tun und nicht darin müde werden, vor allem aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wir sollen bei ihnen sein, wenn sie Hilfe brauchen. Wir sollen mit ihnen durch die Kämpfe gehen, wo sie Kampfgefährten brauchen. Wenn es besonders heiß wird, wenn es herausfordernd wird, dann sollen wir an ihrer Seite sein und bis zum Schluss und treu und durchziehen. So soll es sein. Und auf der anderen Seite, was wir ab Vers 10 gelesen haben, wenn wir davon ausgehen, dass ganze Gemeinden sogar oder auch einzelne Geschwister oder ganze Verbände oder sogenannte Kirchen in die Irre laufen, dann ist es Sünde und lieblos, dazu zu schweigen. Und ihr Lieben, wir als Bielefelder Gemeinde erleben das jetzt seit 2 Jahren, erleben die Fürsorge hier von euch aus Hannover. Und am Himmelfahrtstag, wenn wir, so Gott will, in die Selbstständigkeit entlassen werden, dann können wir auch ein Stück sagen, Mensch, wir werden verbunden bleiben. Wir werden eng verbunden bleiben. Aber ganz ähnlich wie der Josua, dass er sagt, hey, ihr könnt euch jetzt auch ein ganzes Stück da zurücklehnen. Wir bleiben eng in Kontakt und wir tauschen uns weiter aus und wir passen aufeinander auf. Aber diese viele Kraft, die ihr auch für uns investiert habt in diesen 2 Jahren, wir sind dankbar euch dafür. Und ihr könnt jetzt ruhigen Gewissens auch die Kraft an anderen Stellen mehr investieren. Weil ihr bis zum Schluss, beziehungsweise bis zum Anfang in diesem Fall, dabei wart. Und ihr Lieben, ich musste bei diesem Text an unsere Wittgensteiner zum Beispiel denken. Wie treu sie an unserer Seite stehen, immer mit Predigtdiensten, mit dem, was sie mit dem Freizeitwerk machen, mit den Schulungen, mit der Unterstützung, der Koordination, dem Mitdenken und Mitfiebern und Dasein, trotz der weiten Wegstrecke. Ja, genau das ist das. Ich muss denken an die vielen, mit denen wir verbunden sind aus anderen Gemeinden oder auch die ohne Gemeinden sind, mit denen wir im Kontakt sind. Und nächstes Wochenende ist das, wenn jemand mich fragt, was Bibeltage sind, sage ich immer, das ist wie Klassentreffen, nur viel schöner. Da kommen nämlich all die Menschen, nicht alle, aber ein großer Teil doch, mit denen wir verbunden sind, die unsere Online-Hörer vielleicht sind oder die immer wieder zu bestimmten Veranstaltungen herkommen, weite Wegstrecken, die für uns beten. Manche unterstützen uns sogar finanziell, die hier sind, wenn Hilfe gebraucht wird. Wie schön ist das? Es sind die hier, die Hilfe bekommen, weil der Pastor durchs Land zieht und in Gemeinden hilft und da Rüsttage veranstaltet und Referate und Vorträge hält und Predigten hält und Schulungen veranstaltet. Ihr Lieben, genau das ist das, was auch heute so wichtig ist. Dass wir uns als ganze Gemeinde, aber auch als Einzelne fragen, was ist mit den anderen? Was gehen mich die anderen an? Ja, du sollst deines Bruders Hüter sein. Der Bruder direkt, und die Schwester auch, direkt vor deiner Nase, ja. Aber Gottes Gemeinde ist größer. Und deshalb dürfen wir nicht in unserem eigenen Saft schmoren, ihr Lieben. Das dürfen wir überhaupt nicht. Wir müssen die weltweite Gemeinde, zumindest die, die um uns herum gestellt ist, wir können nicht alle im Blick haben, aber zumindest die, die wir im Blick haben können, die sollen wir auch im Blick haben. Und wir sollen praktisch helfen. Wir sollen beten füreinander. Wir sollen da sein und zuhören. Wir sollen uns aber auch in aller Liebe kräftig auf die Füße treten, wo es nötig ist. All das zusammen, das ist geschwisterliche Liebe, wie wir sie brauchen. Und es ist wirklich schön, in diesem Text das so zu sehen. Und jetzt zum Schluss noch ein kleiner Ausblick, denn es klingt ja doch wieder nach Happy End. Und für den Moment ist es das auch. Und es vergehen jetzt einige Jahre bis zu den letzten beiden Kapiteln. In den letzten beiden Kapiteln vor dem Tod des Josua geht es um seine beiden Abschiedsreden. Und er macht sich Sorgen inzwischen. Er macht sich Sorgen, wie ist das? Es sind noch Kananiter hier, es sind noch Heiden hier und er lebt mit denen eng zusammen. Und ich mache mir Sorgen, wie es weitergeht, denn Gott hat uns davor gewarnt. Wenn wir mit denen zusammenleben, sind wir bald Verwandte. Dann wird untereinander geheiratet irgendwann. Und dann dienen wir irgendwann nicht mehr klar Gott. Dann machen wir halbe Sachen und im schlimmsten Fall sind wir aktiv im Götzendienst drin. Und das gibt ja Israel noch einmal mit. Und wir hatten vorhin gesprochen darüber, wie krass geprägt diese Generation ist. Nochmal, sie haben ihre Eltern alle in der Wüste lassen müssen und sind jetzt nach diesem ganzen Krieg jetzt im Land angekommen. Und sie sind treu. Nicht perfekt, das haben wir eben auch gesehen, nicht perfekt, aber sie sind treu in den ganzen großen Linien. Und sie haben diese ganzen Denkmäler gebaut, nicht wahr? Damit die nächste Generation zugerüstet ist. Und sie haben jetzt auch diesen Altar als Denkmal gebaut, damit die nächste Generation Gott treu ist und daran erinnert wird. Und was passiert? Das klappt nicht. Das klappt nicht. Richter 2. Und das müssen wir zum Abschluss noch einmal lesen. Weil das uns so eine dringende Warnung sein soll. Die so treu füreinander sorgen, die so ernst sind, die Probleme erkennen, sie ansprechen, durchziehen, aber auch eingestehen, wir haben das falsch verstanden. Dann lesen wir in Richter 2, Vers 7. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er in Israel getan hatte. Aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, starb im Alter von 110 Jahren. Da begruben sie ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnateres auf dem Bergland Ephraim nördlich vom Berg Gash. Okay, Happy End? Nein. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, also diese Generation, um die es hier gerade geht, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er in Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalen und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn, denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. So gute Erinnerungskultur vorbereitet und scheinbar nicht gut umgesetzt. Sie sind ein tolles Vorbild für uns, wirklich, in so vielen Punkten. Aber wir sehen hier eine ganz große Lücke. Ihre Kinder wussten nichts mehr davon. Wir müssen befürchten, anhand dieser Information, Denkmäler gebaut, letztlich für nichts. Mit guten Vorsätzen, aber nicht gebraucht. Nein, wir können niemals eine nächste Generation bekehren, das können wir nicht, das wissen wir, ne? Aber sie wussten nicht von den Werken Gottes. Das heißt, sie wurden eindeutig nicht gut oder gar nicht unterwiesen. Ihr Lieben, die Fürsorge füreinander ist so wichtig, aber wir dürfen die Fürsorge für die nächste Generation nicht aus dem Blick verlieren. Das ist eins der schlimmsten Dinge, die uns sozusagen ins Stammbuch geschrieben werden können. So, sie waren alle treu, aber ihre Kinder wissen überhaupt nichts mehr von Gott. Die wissen nichts mehr von Gott. Ihr Lieben, lasst uns das als Warnung mitnehmen zum Schluss, dass wir mit einer Warnung enden. Mit dem Ziel, dass diese Warnung in Handlung umgesetzt wird. Dass wir schauen, wie können wir die Jungen, die jung im Glauben sind, erst recht, aber gerade unsere Kinder, unsere Jugendlichen, möglichst gut unterweisen und ihnen klar machen, dass Gottes Werke sind und wer Gott ist und wer sie sind. Auf das in der nächsten Generation nicht so etwas steht wie in Richter 2. Was da steht, sie kannten Gottes Werke. Sie wussten, wer Gott ist. Sie wussten, wer der Mensch ist vor Gott. Das ist das Beste, was wir tun können. Die Fürsorge für die anderen Geschwister und die Fürsorge für die nächste Generation. Ihr Lieben, ganz viel Mut dabei und ganz viel Freude. Gott stellt uns in keine Komfortzone, aber er stellt uns in viele schöne und herausfordernde Aufgaben. Und du hast eine Mitverantwortung für die ganze Gemeinde Gottes. Für die von heute, aber auch für die von morgen. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.